per duchovnoju rodinu zdjes für Christusgemeinde Altdorf. Spasibo za vaši pjesni, ja, pjesni, ja, lieder, ja, ja. No, konečno ja budu propovedovat po njemecki, no, harašuj prevodnik Oliver, on živjet v Fürtje, on bude harašo prevodit moje slova. Good. Good. So, jetzt darf du, das war glaube ich der schwierigste Teil von der Predigt. Der Predigttext, wird angeschlagen oder angezeigt. Ich habe ihn auf Luther-Übersetzung aus Matthäus 9 und Kapitel 10 dann. Ich lese also nach Luther. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Dann kommen die Namen der 12 Jünger, der Apostel. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Der Text beschreibt, wie Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern hin zu den Menschen. Und die waren ja jetzt eine ganze Zeit lang schon bei ihm gewesen, die Jünger. Und jetzt sagt er auf einmal zu ihnen, ich sag's mal etwas salopp, Jungs, jetzt habt ihr mir lange zugeschaut und war dabei. Jetzt seid ihr mal dran, jetzt schicke ich euch mal aus. Wir sehen in diesem Text, wie Jesus mit den Menschen umgeht und wie er ihnen Vorbild wird. Und so sollen auch sie handeln, die Jünger. Und so sendet er sie los. Ich habe 3 Punkte. Die Jünger sollen einmal erstens sehen, wie Jesus sieht. Sie sollen zweitens gehen, wo Jesus hingeht. Sie sollen drittens tun, was Jesus tut. Die Jünger sollen sehen, wie Jesus sieht. Jesus sieht das Volk, die Massen, mit denen er zu tun hat. Und er sieht sie mit einem Blick voll Erbarmen und hilft ihnen. Als der große Feldherr Napoleon nach der Völkerschlacht von Leipzig an den Toten und den Sterbenden vorbeiging, wisst ihr, was er da ausgerufen hat? Wertlose Masse. Wertlose Masse. Am Tag vorher hat er seinen Soldaten noch den Himmel auf Erden versprochen, wenn sie den Sieg davontragen würden. Aber jetzt sagt er wertlose Masse. Bei unserem Herrn Jesus Christus ist es ganz anders. Sein Blick, sein Sehen ist voller Liebe und voller Erbarmen. In der Luther-Übersetzung, die ich vorgelesen habe, heißt es, es jammerte ihn, als er die Massen der Menschen sah. Im Urtext könnte man sagen, es zog ihn die Eingeweide zusammen. Das hat körperlichen Effekt gehabt. Dieses Mitleid, nein, dieses Erbarmen, das er mit den Menschen hat. Er war zutiefst bewegt von der Not der Menschen. Jesus sieht tiefer, er sieht hinter die Fassade. Da war einmal ein Pfarrer aus der Großstadt am Land. Auf einer Wanderung ist er in ein malerisches Dorf gekommen. Schwalben kreisten um den Kirchturm. Die Bauern haben ihre Milchkannen zur Sammelstelle gebracht. Kinder haben auf der Straße gespielt, die Abendglocke geläutet. Für diesen Großstädter wirkte das so ungewohnt, dass er eine Frau ansprechen musste. Das ist aber ein Frieden hier. Die Frau schaut ihn an und sagt, es ist alles nur äußerlich. Also das war nicht in Altdorf. Altdorf ist ja auch ein Dorf, ne? Da kommt sowas nicht vor. Aber ja, wir sehen oft nur das Äußerliche. Wir sehen oft die verborgene Not der Menschen nicht. Dazu ist ein besonderer Blick nötig, der mehr erfasst als romantische Naturschönheiten. In diese Tiefe sieht Jesus. Er kennt das Leiden, das vor anderen versteckt wird. Er fühlt die Schmerzen, die viele aushalten müssen. Er sah, dass sie verschmachtet und zerstreut waren, heißt es hier, wie die Schafe, die keinen Hirten haben, müde, ausgebrannt, ohne Führung. Jesus sieht die letzte Not auch bei den Menschen, wo alles in Ordnung ist. Ihr kennt doch auch so Leute hier in Altdorf. Also erfolgreich die Karriereleiter erklommen, schöne Frau, schöne, nette Kinder. Alles läuft gut, Gott kommt aber nicht vor, braucht man nicht. Gott, Jesus sieht die tiefste Not, dass sie ohne einen Hirten sind, ohne den Hirten, der er vorhin hat, es jemand auch so gebetet, der er selber ist, der gute Hirte, dass sie gottlos sind. Auch weil damals die religiösen Führer versagt haben. So also sieht Jesus sein Volk, das Volk Gottes immer in Israel. Es braucht dringend Orientierung, Hilfe und Rettung. Ja, wie sieht denn Jesus unser Volk in Deutschland oder in der Ukraine oder in Russland oder in Brasilien oder Südafrika oder wo auch immer? Wie sieht er unsere Kirchen, unsere Gemeinden? Ich bin ja Vertreter der Volkskirche. Ich war über 40 Jahre im volkskirchlichen Dienst tätig. Ist das nicht auch eine Beschreibung unserer kirchlichen Situation? Wie viele sind hirtenlos, orientierungslos geworden, gottlos? Vor Jahren schon, vor über 15 Jahren, hat einer ein Buch geschrieben, das ich mir gekauft habe, Gesellschaft ohne Gott. Und das nimmt zu. Ich war jetzt mit meiner Frau 3 Wochen zu einem Pfarramtsvertretungsdienst in Brandenburg. Am ganz flachen Land, im wahrsten Sinn des Wortes, da kannst du schauen, bis fast über die Erdkugel, ganz flach, äußerst ländlich und dörflich, also da ist Rasch fast noch progressiv. Aber dort haben 40 Jahre Sozialismus, sage ich mal, ganze Arbeit geleistet in der ehemaligen DDR. Und wenn du Gottesdienst hältst, kommen manchmal 6 oder 8 Leute. Aber es ist wichtig, dass der Gottesdienst stattfindet. Ich habe mir dann gedacht, wer weiß, wie es bei uns in 20, 30 Jahren sein wird. Wie ist es in unserem Land? Bringen wir den Menschen doch etwas? Gehen wir auf sie zu? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Die Bibel nennt Menschen mit diesem Begriff, den man fast nicht mehr sagen darf, weil das ist ja political incorrect, oder wie ich immer, nennt solche Menschen, auch wenn sie noch so weit oben sind, nennt sie verloren in den Augen Gottes. Und Jesus schickt seine Jünger zu den verlorenen Schafen Israels. Jesus hat einen realistischen Blick, aber Jesus sieht noch mehr, nämlich die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Jesus sieht, dass diese vielen zerstreuten und verschmachteten Menschen zu Gott finden sollen, dass sie reif sind. Hier ist die Ernte ein positives Bild. An manchen Stellen der Bibel ist die Ernte das Bild fürs Gericht, aber hier ein positives Bild, dass Menschen zu ihrer eigentlichen Bestimmung vor Gott kommen, dass sie zu Gott finden. Man könnte sagen, sie sind Kandidaten des ewigen Lebens. Und Jesus will seinen Jüngern und uns, seiner Gemeinde, Anteil geben an seinem Blick, am Sehen mit Erbarmen und Liebe. Wir sollen nicht lamentieren, wie gottlos sind die Leute. Ich muss ehrlich sagen, je älter ich werde, vielleicht hängt es mit dem Alter zusammen, dass man da oft so negativ sieht. Mensch, früher war zwar nicht alles besser, aber die kirchliche Situation, zumindest in der Landeskirche, war damals noch besser, ja, Gottesdienstbesuche und so weiter. Ihr wisst alle, Corona hat voll reingerissen. Aber wir sollen diesen Blick haben, den Jesus uns gibt, einmal auf, wie die Lage wirklich ist, aber auch seine Verheißung, was er vorhat, dass wir die Menschen mit den Augen Jesus sehen. Das kann gehen bis zum Weinen, aber auch mit Hoffnung, sie sollen zu Gott finden. Wenige sind der Arbeiter. Das heißt also solche, die zu den Menschen gehen, die andere zu Gott, zu Christus führen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt eine Menge Mitarbeiter, aber in jeder Gemeinde gibt es zu wenig Mitarbeiter. Ist das bei euch auch so? Ja, ja. Jesus allein kann und will diese Arbeit nicht tun. Er braucht Leute, die mitarbeiten. Er legt es in die Hände von Menschen. Aber bevor er das tut, legt er diesen Auftrag in die Hände seines Vaters, Gottes. Er ermuntert seine Jünger dazu, auf Gott zu sehen und von ihm zu erwarten. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dass er mit seinen, mit Gottes Möglichkeiten rechnet, dass er Leute beruft und in die Ernte sendet. Ursprünglich heißt er vom Urtext im Griechischen, Ekballein heißt es, dass er sie hinauswirft in die Ernte. Dass sie also nicht in ihrer Gemeinde festsitzen sozusagen, sondern hinausgehen. Kennt jemand von euch das Buch von Ole Hallesby, Vom Beten? Ich habe daheim bestimmt so viele Bücher übers Beten. Die Frage ist dann immer, ob man es auch macht. Aber ich finde, das Beste ist dieser Klassiker von Ole Hallesby, ein norwegischer Theologieprofessor war und aus der Praxis geschrieben hat. Und da schreibt er unter anderem, das Gebet für Arbeiter ist das Wichtigste in der Kirche, in der Gemeinde. Das Gebet für solche Arbeiter, dass Gott Menschen beruft, Junge und Alte, die sich senden lassen, sei es ehrenamtlich oder eben auch hauptamtlich. Wenn ich an die Situation der Kirche denke, aber in den freien Gemeinden ist es inzwischen genauso. Es gibt ganz wenige nur noch, die diesen theologischen Kurs mitmachen und die mal hauptamtlich werden. Ist es bei euch auch so? Es nimmt ab. Beten wir auch darum, nicht nur um Ehrenamtliche, sondern auch um Hauptamtliche, die sich berufen lassen zum Dienst als Pastoren, als Religionspädagogen und viele andere und die ja das Wort von Gott weitergeben. Jesus also sieht, und die Jünger sollen auch sehen, wie Jesus sieht, und sie sollen als zweites dahin gehen, wo Jesus hingeht. Das heißt am Anfang, Jesus ging herum, er ging zu den Menschen. Der hat nicht erst gewartet, bis sie zu ihm kamen, sondern ging selber hin. Das Gleiche erwartet er auch von uns und von seinen Jüngern. Er sendet sie aus, hin zu den Menschen, dort, wo die Menschen leben. Wir haben weithin in der Kirche eine sogenannte Kommstruktur. Menschen kommen in die Kirche, ins Gemeindehaus, in Gottesdienst, zum Frauenfrühstück, in die Gemeindekreise. Alles gut so. Aber viele denken nicht im Traum daran, jemals eine Kirche oder so ein Gemeindehaus hier oder Frauenfrühstück oder was zu betreten. Ist doch ehrlich so. Manche Leute, das kommt nicht vor. Die G-Struktur ist mindestens genauso wichtig, dass wir zu den Leuten hingehen, mit ihnen leben, sie einladen. Und das tut ihr auch, dass die Leute im Vereinen sind und hier der Stadt Bestes suchen, auch hier in Altdorf und Umgebung. Heraus aus der Geborgenheit der Gemeinde. Es gibt in manchen Gemeinden Besuchsdienste, dass nicht nur der Pfarrer oder die hauptamtlichen Leute besuchen, sondern Menschen geschult werden, auch Leute abzuholen, an den Türen zu klopfen und zu klingeln und sie einzuladen, die Gemeinde, und sie darauf hinzuweisen. Ich war fast 20 Jahre lang Pfarrer in der Großstadt in Fürth, in der Südstadt. Und es war eine Gemeinde mit mehreren Pfarrstellen, also damals waren das so 7.000, 8.000 Gemeindeglieder, inzwischen ist es auch zurückgegangen. Und da gab es mal einen Besuchsdienst, der gegründet wurde, für Neuzugezogene. Ich kann sagen, dass zwei Leute durch diesen Besuchsdienst zur Gemeinde gefunden haben, zum Glauben. Jetzt kann man sagen, zwei Leute, was ist denn das unter so viel bei 7.000, 8.000? Ja, zwei ist besser als gar nichts. Wären die nicht gegangen, wer weiß, ob die jemals in der Gemeinde aufgetaucht werden. Jesus multipliziert hier im Text von seinem Dienst als einzigen zu 12. diese 12 werden die Apostel, Apostel heißt Gesandte. Übrigens mal so nebenbei, das Gebet um Arbeiter kann gefährlich werden. Man kann selber zur Gebetserhörung werden. Solche Leute wie die 12 Jünger sendet Jesus aus, ganz normale und nicht besonders begabte oder qualifizierte Leute, solche mit Fehlern und Schwächen. Leute, die man in einem anderen Unternehmen vielleicht nicht ausgesucht hätte. Da hatte mal ein Unternehmensberatung, hat mal geantwortet auf einen Brief von Jesus. Das Schreiben an Jesus hat folgenden Wortlaut. Sehr geehrter Herr Jesus, wir danken Ihnen freundlich für die Überlassung der Personalbögen von 12 Bewerbern, die Sie in Ihrem soeben gegründeten Unternehmen mit Leitungsaufgaben zu betrauen beabsichtigen. Wir haben alle Unterlagen analysiert. Zu unserem Bedauern sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass 11 Herren angesichts der hohen Zielvorgaben nicht empfohlen werden können. Bei Herrn Simon Petrus ist das herausragende Persönlichkeitsmerkmal gefühlsmäßige Labilität. Auffallend ist sein Hang zum Jähzorn. Die Herren Jakobus und Johannes setzen persönliches Interesse und persönlichen Ehrgeiz über das Wohl jeder Firma. Herr Thomas erwies sich als intelligent, aber extrem kritisch. Herr Matthäus, ehedem Zöllner, wird wegen unkorrekten Finanzgebarens auf der schwarzen Liste des Jerusalemer Gewerbeaufsichtsamtes geführt. Nur Herr Judas Iskariot ist nach unserer Einschätzung kreativ, hochbegabt, sehr motiviert und verantwortungsbewusst. Wie gut, dass Jesus so arm war, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist und dieses Unternehmensberatung gar nicht hätte bezahlen können. Wir wissen, was daraus geworden wäre. Jesus wählt also diese Leute aus, sozusagen Leute wie du und ich. Und hier schickt Jesus seine Jünger am Anfang nur zu den verlorenen Schafen Israels. Später aber im gleichen Evangelium am Ende, wissen wir alle, schickt er sie nach seiner Auferstehung in die ganze Welt, geht hin in die Welt, alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie und so weiter. Und dann lesen wir das in der Bibel, wie es weitergegangen ist in der Apostelgeschichte und dann später in der Kirchengeschichte, dass immer wieder Menschen sich haben ausschicken lassen. Lassen wir auch uns an unserem Ort, in unserem Umkreis in Bewegung setzen, von Jesus hin zu den Menschen. Gerade auch dann, wenn wir uns schwach vorkommen, wenn wir nicht mehr so fit sind wie vor 30 Jahren, wenn das Zipperlein nicht aufhört, weh zu tun und so weiter. Doch, wir haben einen Auftrag. Sehen, wie Jesus sieht, gehen, wohin Jesus geht und schließlich drittens tun, was Jesus tut. Was tat Jesus? Er verkündigte das Evangelium, aber er hat auch geheilt und er hat auch Menschen befreit, ja, von bösen in ihnen wohnenden Mächten. Der ganze Mensch ist gemeint mit Leib, Seele und Geist, nicht nur der Kopf oder die Seele oder das Herz. Wir lesen viele Heilungsberichte in den Evangelien und dann später auch in der Apostelgeschichte. Und wenn wir die Kirchengeschichte verfolgen, auch die aktuelle, geschehen solche Dinge oftmals in der sogenannten dritten Welt. Rechnen wir damit, dass Gott auch heute so oder ähnlich handelt, auch wenn wir enttäuscht sind. Ich meine, wir haben früher oft auch für Kranke gebetet. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist. Der Erfolg in Anführungszeichen war sehr überschaubar und trotzdem sollen und dürfen wir das tun und auch Gelegenheiten ergreifen, auch mit Menschen, die vielleicht gar keinen großen Zugang zum Glauben oder zur Gemeinde haben, ihnen das, wenn Gott es schenkt, anzubeten oder zu sagen, du weißt du was, wir beten für dich. Wir dürfen damit rechnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Entscheidend bleibt immer die Predigt vom Himmelreich, wie Matthäus es nennt, dass Menschen sich Gott und Jesus Christus zuwenden. Ich komme zum Schluss mit und für Jesus waren die Jünger damals unterwegs. Mit und für Jesus dürfen auch wir unterwegs sein. Er beteiligt seine Gemeinde an dem großen Auftrag, Menschen zu sammeln für seine Ernte. Nochmal die drei Punkte. Sehen, wie Jesus sieht. Wer weiß, wie es weitergeht. Gehen, wohin Jesus geht. Tun. Ja, das ist ja gut, wenn er das mit heimnimmt, ist das schon mal was. Tun, was Jesus tut. Den ganzen Menschen ansprechen, ihn einladen ins Reich Gottes, ja, in der Vollmacht, die Jesus gibt. Amen.